Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um die Auslegung der Abschiedsrede unseres Herrn Jesus Christus, gleichsam sein geistliches Vermächtnis, Johannes 17. Da wird es Ihnen gehen, wie es schon dem Kirchenvater Clemens von Alexandrien ergangen ist. Er hat gesagt, das Johannesevangelium ist so seicht, dass ein Kind darin waten kann, also vergleicht es mit dem Strand eines Meeres, aber es ist so tief, dass ein Elefant darin untergeht. Die Worte plätschern, ich bitte das jetzt nicht ehrfurchtslos aufzufassen, einfach so dahin, wenn Sie das lesen, geheiligt werde sein Name, heißt es, Jesus betet um die Heiligung des Namens des Vaters, er betet um die Einheit der Jünger, er betet um Verherrlichung, aber wenn Sie dann näher nachspüren, was heißt denn eigentlich Verherrlichung, was heißt denn eigentlich, dass Gottes Name geheiligt werde? Dr. Stadtmüller hat mich darauf aufmerksam gemacht, wenn wir das Vaterunser verfassen müssten, also ein Gebet, wie man an den himmlischen Vater sich wenden soll, es wäre wahrscheinlich niemand dabei, der an erster Stelle dann formulieren würde, geheiligt werde dein Name. Vielleicht irgendwie, dass sein Wille geschehe, das ist klar, dass sein Reich Gottes anbrechen möge, aber dass der Name Gottes geheiligt werde, ist doch sowieso schon heilig, kann man sagen. Heißt das, dass man nicht fluchen soll? Name Gottes bedeutet, so der Papst, Gott als unter den Menschen Gegenwärtiger. Aus diesem Verstehen von Gottes Namen heraus spricht Jesus. Wenn er sagt, dass er den Namen Gottes offenbart habe und weiter offenbaren werde, so meint er damit nicht irgendein neues Wort, das er den Menschen als besonders angemessene Benennung für Gott mitgeteilt hätte. Die Offenbarung des Namens ist eine neue Weise der Gegenwärtigkeit Gottes unter den Menschen. Eine neue, radikale Weise, in der Gott bei den Menschen anwesend wird. In Jesus gibt Gott sich ganz in die Menschenwelt hinein. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Also, dass Gott unter den Menschen, nämlich in Jesus Christus, als gegenwärtig erfahren wird, hat auch etwas mit Erfahrung mit Gott zu tun. Wenn wir sagen dürfen, dass die Immanenz Gottes im Alten Testament in der besonderen Weise des Wortes und der liturgischen Begehung gegeben war, so ist diese Immanenz nun, das sind alles schwierige Worte, übersetzt es, seinsmäßig geworden. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Gott ist in unser Sein selbst eingetreten. In ihm ist wirklich Gott mit uns. Das ist ja der Name Gottes, Immanuel. Immanuel, hebräisch, Immanuel, lateinisch. Wie er uns im Alten Testament überliefert wird, Gott mit uns. Das hat man natürlich nicht erahnen, nicht sich ausdenken können, dass das Mitsein Gottes mit uns mal so sein wird, dass der Sohn Gottes selber zu uns kommt. Die Inkarnation, durch die dieses neue Sein Gottes als Mensch Wirklichkeit geworden ist, wird durch sein Opfer zum Ereignis für die ganze Menschheit. Als Auferstandener kommt er neu, um alle zu seinem Leib zum neuen Tempel zu machen. Die Namensoffenbarung zielt darauf, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Johannes 17, 26. Sie zielt auf die Verwandlung des Kosmos, sodass er in Einheit mit Christus ganz neu Gottes wirkliche Wohnstatt wird. Basil Tudor hat darauf aufmerksam gemacht, dass in den Anfängen der Christenheit jüdisch beeinflusste Kreise eine spezielle Namenschristologie entwickelt haben. Der Papst zitiert dann Tudor: Name, Gesetz, Bund, Anfang, Tag wurden nun alles Christustitel. Man weiß, Christus selbst als Person ist der Name Gottes, Gottes Zugänglichkeit für uns. Ich habe deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen. Die Selbstgabe Gottes in Christus ist nicht Vergangenheit. Ich werde ihn bekannt machen. Immerfort geht Gott in Christus auf die Menschen zu, damit sie auf ihn zugehen können. Christus bekannt machen heißt Gott bekannt machen. Durch die Begegnung mit Christus geht Gott auf uns zu, zieht uns in sich hinein, um uns gleichsam über uns selbst hinauszuführen in die unendliche Weite seiner Größe und seiner Liebe. Weil das beim Vater unser die erste Bitte ist, sollten wir schon wissen, warum wir eigentlich beten. Hagesata to onamasu, geheiligt werde dein Name. Ein weiteres großes Thema des hohen priesterlichen Gebetes ist die künftige Einheit der Jünger Jesu. Der Blick Jesu geht dabei, einzigartig in den Evangelien, über die jetzige Jüngerschaft hinaus und richtet sich auf alle, die durch ihr Wort glauben werden. Der weite Horizont der kommenden Gemeinschaft der Glaubenden öffnet sich über die Generationen hin. Die künftige Kirche ist in Jesu Gebet hineingenommen. Er bittet für die künftigen Jünger um Einheit. Viermal wiederholt der Herr diese Bitte. Viermal. Zweimal wird als Ziel der Einheit genannt, dass die Welt glaubt. Ja, dass sie erkennt, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wieder damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Sie sollen vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. In keiner Rede zur Ökumene fällt dieser Hinweis auf das Testament Jesu. Darauf, dass er vor dem Gang ans Kreuz den Vater beschwörend um die Einheit der künftigen Jünger der Kirche aller Zeiten gebeten hat. Und das ist gut so. Aber umso dringender ist die Frage, um welche Einheit hat Jesus da gebetet? Was ist seine Bitte für die Gemeinschaft der Glaubenden die ganze Geschichte hindurch? Der Papst zitiert dann den bekannten Theologen und möchte fast schon sagen Entmythologisierer Rudolf Bultmann, und er zerpflückt dann dieses Zitat von ihm, weil es ihm eben um eine unsichtbare geistige Einheit geht. Unsichtbar ist sie, schreibt er am Schluss, dass sie überhaupt kein weltliches Phänomen ist. Der Papst, habe ich schon gesagt, zerpflückt das, weil es natürlich auch um eine sichtbare Einheit geht. Man darf sie nicht einfach nur in eine geistige, irgendwo im im Nirvana angesiedelte Einheit bemühen, sondern sie muss natürlich auch konkret sich zeigen. Ähnlich wie Einheit in der Ehe auch sich konkret zeigt und auch manifestiert. Die Einheit. Es ist irgendwie tragisch, dass das Testament des Herrn, es ist ja sein Vermächtnis und es ist nicht das eines Menschen, sondern des Gottessohnes, so im Lauf der Geschichte der Kirche zerrissen worden ist. Franz von Assisi ging es ähnlich, als er sterbenskrank in Siena da niederlag. Er hatte immer auch Schwierigkeiten mit den Augen gehabt, hat unglaublich gelitten, Malaria, die Wundmale, Magenkrämpfe, blind fast. Da hat er seinen Jüngern 3 Punkte auferlegt, dass sie immer die Prälaten der Kirche ehren sollten, also die Hierarchie der Kirche achten sollen, sich ihr unterstellen sollen. Sie sollten immer die Herrin Armut hochschätzen und sie sollten immer eins sein. Und kaum in anderen Orten hat sich so zersplittert, hat so eine Zerreißprobe erfahren dürfen, erleiden müssen wie der Franziskanerorden. Es war immer die Frage, inwieweit ja diese Armut jetzt zu verstehen ist. Es hat Leute gegeben, die es ganz radikal leben wollten, wie Franziskus. Andere sagten, das ist nicht lebbar, wir sind auch eine Gemeinschaft, wir brauchen ein Haus, wir brauchen eine Unterkunft. Auf jeden Fall hat es dann den Franziskanerorden in verschiedene Konventualen, in die Franziskaner, in die Minderbrüder, in die Kapuziner aufgespalten. Etliche von diesen Gemeinschaften, die auf Franziskus zurückgehen, sind sogar in der Geschichte der Kirche dann wieder verschwunden. Ja, die Einheit ist schon wichtig. Ohne sie ist auch keine Gemeinschaft auf Dauer beständig. Wir müssen sehr um sie bitten. Zumal der Herr ja sagt, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. An der Einheit der Jünger erkennt die Welt die Bedeutung der Sendung Jesu. Und so bitten wir den Herrn in unserem Segen, in unserem Gebet um diese Einheit. Es segne, heile, schütze und behüte sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.